Jana, ich glaube, ich muss dir die Chance auch noch geben, dich zu äußern zu den letzten Wochen, was im Fernsehgeschäft so passiert ist. Stefan Raab, Elton. Zu welcher der beiden Sachen willst du dich dringender äußern?
Elton, der trägt immer ganz coole Bandshirts, deswegen hat er bei mir einen Stein im Brett.
Haben wir in der letzten Folge so ein bisschen kleiner verkauft, als es war, weil es eben gerade vor der Aufnahme da passiert war. Aber das hat ja wirklich Wellen geschlagen, das war ja unglaublich.
Jeder Prominente Deutschlands hat sich dazu geäußert und sich auf Eltons Seite gestellt. Also eine Welle der Solidarität, die dort mitschwang. Ich wünschte, diese Welle der Solidarität würde es vielleicht auch in anderen Bereichen mal geben.
Ich glaube ja nur, dass es ein elaborate Prank ist und Teil der Neuauflage von Elton vs. Simon und dass Simon Grosjean hinter dem Ganzen steckt.
Aber welche Rolle hat der Anzeigenhauptmeister in diesem Spektakel, frage ich mich. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone. Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren neuen Folge. Folge 243 ist es. Und in dieser Woche, ja, mit der Woche nach dem großen TV-Beben. Elton ist raus bei ProSieben. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Naja, vielleicht wird das uns im Verlauf der Folge nochmal aufhalten. Sie kommt auf jeden Fall aus derselben Stadt. Ich weiß nicht, ob sie auch Fan von St. Pauli ist, genauso wie Elton. Hier ist auf jeden Fall Jana.
Hallo, dazu äußere ich mich lieber nicht, weil man kann nur das Falsche äußern in der Öffentlichkeit, wenn man über Fußballvereine spricht.
Jetzt gehen wir rein bei Prominent getrennt, denn das war der große TV-Aufreger in dieser Woche. Der große Skandal, was wir schon in der Vorschau gesehen haben, ist jetzt passiert. Und wir haben es im Prinzip ja schon seit Monaten gewusst, weil dieser Vorfall ja nach außen gedrungen ist und schon klar war, ja, da gab es Handgreiflichkeiten und Kim Virginia, die ja dann später in den Dschungel gezogen ist, die reist nach Australien mit gewissen Vorzeichen. Wir wussten aber noch nicht ganz, was da passiert ist, aber es wurde berichtet, sie hat da jemanden geschlagen und dann hat man es ja in der Vorschau eben von Prominent getrennt auch gesehen, dass es tatsächlich passiert. Sie wird Max ins Gesicht schlagen, aber wir haben noch nicht genau vorhersehen können, warum und wie alles so. Und jetzt haben wir es gesehen. Sehr früh in der Staffel, schon in Folge 3. Habe mich ein bisschen überrascht, deswegen bin ich auch gar nicht erst in die Folge jetzt in Vorbereitung für diese Folge von Fernsehen für alle reingegangen. Wir hatten eigentlich nur über Kampf der Reality Stars gesprochen und die anderen Sachen. Aber jetzt haben Jana und Jule da nochmal gemeint, ja, aber jetzt ist die Ohrfeigen-Action am Start. Und jetzt habe ich mir nur kurz vor der Sendung nochmal die Szene und den ganzen Verlauf angeschaut. Jana, und wie ging es dir, als du diese Szene gesehen hast?
Ja, also man war ja schon irgendwie darauf vorbereitet, was passiert. Was ich interessant fand, war ja, dass Kim Virginia das ja selber auch angeteased hat in den Wochen vorher. Und sie hat es ja immer so ein bisschen, also ich glaube, die Formulierung, die sie gewählt hat, war, wer mich anpackt, muss auch mal mit einer Prinzessinnenklatsche rechnen oder wie sie das genannt hat. Hm. Also ganz seltsame Formulierung. Und sie hat es immer so aussehen lassen, als wäre es quasi so eine, also als hätte Notwehr. Max auch, ja, als wäre es Notwehr gewesen, als hätte Max irgendwie auch was Schlimmes getan. Aber er hat was getan, aber ob das jetzt wirklich eine Notwehrsituation war, darüber lässt sich wahrscheinlich streiten. Also die ganze Szene ist ja auch interessant, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum Sommerhaus, wo wir ja vor kurzem einen ähnlichen Skandal hatten, sage ich mal, was Handgreiflichkeiten betrifft, ist es halt interessant, dass es nicht so als großes Highlight am Ende, in Anführungszeichen Highlight, am Ende der Folge kam, sondern so mittendrin irgendwie und relativ unaufgeregt am Ende dann auch zu Ende erzählt wurde, die Story. Es geschah halt im Rahmen eines Spiels, wo offensichtlich ein bisschen Alkohol geflossen ist und die Gemüter erhitzt waren und
ja, wobei eigentlich war nur ein Gemüt erhitzt, ne? Also eigentlich, es war ja nur Kim Virginia, die mal wieder völlig von allen guten Geistern durchgedreht ist und da in einer Tour sich festgebissen hat an einzelnen Leuten und nichts, aber wirklich, also so wird es zumindest geschnitten, nichts hat liegen lassen.
Es wurden den KandidatInnen Fragen gestellt, solche Fragen wie zum Beispiel Max, wer küsst am besten, Kim Virginia, Sandra oder Melina? Oder Mike, findest du eine der Frauen hier im Haus attraktiv? Solche Dinge wurden halt gefragt. Und es fing halt schon damit an, also die ganze Szene war sehr A, weil man wusste, worauf es jetzt hinausläuft, war ich schon sehr angespannt, als ich es gesehen habe. Und B, weil es halt auch einfach unglaublich anstrengend war, wie das Ganze abgelaufen ist. Weil von Anfang an, zu Beginn des Spiels, hat Kim Virginia den Leuten ständig dazwischen gequatscht. Also sie ist allen ins Wort gefallen und alle waren irgendwie dann auch genervt. Und es fing dann, glaube ich, zum ersten Mal an, als Sarah eine Frage vorgelesen hat und Kim Virginia ihr wieder ins Wort gefallen ist, dass dann, glaube ich, Tim der Erste war, der wütend geworden ist und gesagt hat, lass sie doch mal ausreden. Dann
es juckt gerade keinen Schwanz, ja, was du redest.
Ja, es stimmt halt auch, hat halt auch keinen gejuckt. Aber dann kam von allen Seiten irgendwie, hat dann Sarah dann ein bisschen leid, die da stand und stoisch probiert hat, das weiter vorzulesen. Weil ich dachte mir, das ist halt auch so gemein, weil man weiß ja, dass Sarah eigentlich stottert und dass es für sie krass viel Konzentration und so erfordert, was vorzulesen in dem Moment. Deswegen fand ich das besonders gemein, dass es dann gerade bei ihr anfing. War das schon der Moment, wo Michelle Kim so komisch unterm Kinn gekrault hat oder was das war?
Ja,
ja. War das, ja, da fing schon an, dass man gemerkt hat, am Anfang war noch so haha lustig und Kim Virginia sagte dann so im Sprechzimmer, ja, die wollen alle nur nicht, dass ich nicht rede, weil die selber so langweilig sind oder sowas in der Art. Und dann hat...
Ja, aber man muss ja sagen, es war ja überhaupt gar keine aggressive Stimmung, was ich halt voll schön fand eigentlich. Also niemand hat sich darauf eingelassen. Also, weil dieses Spiel ist ja total berechenbar, was Kim Virginia macht. Ne? Also, also sie sagt es ja auch. Ne? Also sie sagt ja genau das, von wegen, das ist der Grund, warum ich in die Sendungen eingeladen werde. Und ich mache das hier wie immer. Und bla, bla, die ganze alte Nummer. Und sie macht noch nicht mal ein Geheimnis daraus. Und man hat dann ja trotzdem immer so zwei, drei dabei, die dann das Spiel eben gerne mitspielen, weil sie eben auch dann sehen, dass ihnen das wieder Sendezeit bringt und so weiter. Und dann eben dieses berechenbare Spiel einfach mitgehen und dann hat Kim Virginia das erreicht, was sie will. So, und hier passiert es eigentlich gar nicht. Also keiner geht wirklich mit. Emanuel lacht über Kim Virginia. Sie redet voll gegen die Wand, wenn sie bei ihm irgendwie versucht, was auszurichten. Die anderen lachen drüber. Selbst ein Mike, ne, der auch ein Pulverfass ist. So. Nicht mal der geht so richtig darauf ein. Michelle versucht, sie zu beruhigen. Ja. Auch ein Nikolega, der können wir auch noch mal gleich analysieren, wie in Folge 2 Kubi-mäßig komplett besoffen war. Nicht mal der ist da groß am Dagegenreden. Tim, der ja eh super ruhig ist, ist jetzt der eigentlich am meisten versucht, dann noch mit Worten irgendwie dagegen zu gehen. Ja, und dann
aber
ist
auch
am Ende
alles noch gemäßigt.
Ja. Und dann ist am Ende Max derjenige, der es halt wirklich dann mal versucht, aber mehr aus so einer, ja, fast schon Fürsorge fast schon. Also das war ja auch das völlig harmlos, wie er sie angefasst hat und wie er versucht hat, so aus, komm, wir gehen jetzt mal ins Bett mäßig, du hast genug getrunken mäßig.
Ja, es war halt, also die Szene hat sich dann ja aufgebaut, man hat schon gemerkt, der Grundtenor war eigentlich, Mike und Tim haben sie mal so kurz so ein bisschen angefahren, aber sogar Mike hat ja quasi im Satz, den er noch gesprochen hat, auf einmal seinen ganzen Ton geändert und war dann auf einmal so, ja, jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint, so nach dem Motto, aber es nervt gerade. Und dann fing das ja an, dann hatte Michelle sie so komisch am Kinn angefasst und am Haar, dann war Kim ja schon so, ja, fass mich nicht an und war dann auf einmal super gereizt und dann am Ende ist es irgendwie durch eine ganz harmlose Frage an Emanuel komplett eskaliert. Ich glaube, Emanuel wurde gefragt, warum lässt du dich von Kim so unterbuttern? Und dann hat er gelacht und meinte nur so, ja, nee, ich lass mich doch gar nicht unterbuttern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es dann passiert ist, dass auf einmal er saß da, dass Kim Virginia vor ihm stand und die ganze Zeit
um
auf ihn
Thema
eingeredet
hat. Dass Kim gesagt hat, du hast kein Geld oder so, du bist voll arm und so und ich nehme dir auch noch dein letztes Geld, nehme ich dir auch noch weg und dann hat er gesagt, ja, nimm doch deine Kohle und geh und dann werd glücklich mit deiner Kohle und bla bla bla.
Ja, erstick doch an deiner Kohle. Alles fing ja irgendwie an damit, dass sie ihm vorgeworfen hat, er hätte das Spiel angeblich abbrechen wollen und dass er bereit war, 10.000 Euro Strafe kostet das ja für die Gruppe, wenn jemand das Spiel abbricht und dass er bereit war, das in Kauf zu nehmen, woraufhin er argumentiert hat, nee, ich wollte nie tatsächlich abbrechen. Ich saß da vielleicht irgendwie und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, aber ich hatte nie vor, wirklich abzubrechen. Und dann ging das ja irgendwie von diesen 10.000 Euro, ging es ja irgendwie dann um sein Vermögen, um ihr Vermögen und dann stand sie halt die ganze Zeit vor ihm und es war halt auch ganz lustig anzusehen, weil die meisten haben sich dann ja auch aus der Situation einfach entfernt. Die sind einfach weggegangen. die haben halt gesagt, ich gucke mir das nicht an, ich habe keinen Bock, ich will dann nicht mehr reingezogen werden, ich gehe jetzt weg. Und sie stand dann da, hat weiter auf Emanuel reingeschrien, der jetzt auch Props an Emanuel, der eigentlich relativ entspannt geblieben ist und halt auch nicht aufgestanden ist, weil ich glaube, das hätte das Ganze irgendwie nochmal zum Überkochen gebracht. Und sie hat dann ja auch nicht aufgehört. Es haben die Leute probiert irgendwie mit Worten, aber sie stand da und hat weiter auf ihn eingeredet und dann kam halt Max. Und Max hatte dann die Idee, wir wissen ja, er und Kim sind eigentlich cool, hatten mal was miteinander, war dann so, hat sie dann so von hinten so angefasst, jetzt nicht brutal gepackt und sie so ein bisschen weggezogen aus der Situation. Und das hat bei ihr, also ich meine, wir wissen ja aus dem Dschungelcamp, dass sie ja auch ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend. Das wird wahrscheinlich was bei ihr getriggert haben, dass er sie so von hinten angefasst hat. Aber trotzdem war das jetzt nicht, das war ja eine Sache von Sekunden. Er hat sie ja nicht in den Schwitzkasten genommen und festgehalten und weggezerrt oder so. Das war ja alles noch sanft und mit einem Lächeln und so humorvoll so und auf typische Max-Art und Weise halt.
Und dann passiert das, was wir gesehen haben. Max löst sich dann irgendwann wieder von ihr und sie macht halt weiterhin klar, ey, fass mich nicht an, fass mich nicht an, fass mich nicht an. Und dann holt sie aus und schlägt ihm einmal ins Gesicht mit der flachen Hand, einmal schon mit einem ordentlichen Druck, ne? Und das kann man kann jetzt hier nicht von, wie wir damals beim Sommerhaus ja gesagt haben, von Gesicht wegschieben oder wegdrücken reden, sondern da war ein ordentlicher Knall dann auch da. Richtig auf den Kiefer auch. Und er hat jetzt dann nicht irgendwie, er ist nicht am Boden gelegen danach, aber es ist auf jeden Fall natürlich eine körperliche Attacke und absolut zu verurteilen so. Alle, oder zumindest so, wie wir es gesehen haben, wussten auch danach, okay, hier ist jetzt was passiert, das ist außerhalb von dem, was wir hier machen sollen, machen dürfen. Es war auch ganz witzig, weil Mike dann auch irgendwann diesen Ton gegeben hat, von wegen, körperliche Gewalt in TV-Warten wird nicht mehr geduldet. Wird nicht.
Ja. Und ich dachte, ich frage mich, wann war die Zeit, in der es geduldet wurde?
Ja, wird nicht mehr geduldet. Also das machen sie nicht mehr. Machen sie nicht mehr, sorry. Ich finde, sie haben, ohne es auszusprechen, ein ähnliches Argument aufgebaut, wie das Sommerhaus es getan hat. Ne? Wir haben damals diesen Zusammenschnitt gehabt, wo dann eben dieses Argument mit psychischer Gewalt dann auch gemacht wurde. Und man hat ja dann auch, ich glaube, Sarah hat geweint, ne?
Luisa hat auf jeden Luisa Fall geweint.
Luisa hat auch geweint. Man hat auf jeden Fall gemerkt, auch wie die anderen so ins Bett gegangen sind und so, dass das schon bei denen einen Eindruck hinterlassen hat. Und wie gesagt, ohne es auszusprechen, dieses Thema aufgemacht von wegen, okay, er hat sie jetzt auch körperlich dann irgendwie gepackt so. Okay, Virginia hat vielleicht irgendwie einen Hintergrund und so, wo man sich gewisse Sachen dann erklären kann. Aber ja, was war hier quasi Ursache, Wirkung? Und ganz klar war halt hier, dass Kim Virginia die anderen terrorisiert. So.
Der ganze Zusammenschnitt war ja auch schon so aufgebaut, dass sie dieses Spiel, was sie ja auch noch natürlich zusammengeschnitten haben, wir haben 20 Minuten oder 15 Minuten geballte Kim Virginia nervt alle Anwesenden und die Zuschauer gehabt. Kann man natürlich sagen, ist es fair, das so darzustellen oder nicht, aber es zeigt halt, man fühlt sich dann so, wie die anderen sich da gefühlt haben müssen in der Situation, komplett genervt und denkt sich, wann hört sie denn jetzt bitte mal auf? Was soll das? Ja. Und nicht zu vergessen, angeblich laut Aussage von Emanuel ist ja wohl noch, bevor Max sie da aus der Situation rausnehmen wollte, hat sie angeblich ja noch ein Glas nach Emanuel geworfen und er habe geblutet. Ob es die Füße waren, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich passiert ist, aber auf jeden Fall wurde das nicht gezeigt. Aber wenn das so sein sollte, verstehe ich natürlich noch eher, dass Max gedacht hat, ich muss die Situation jetzt irgendwie entschärfen. Das eskaliert hier gerade.
Ja, aber es war ja dann schon bemerkenswert, was dann passiert ist, weil erstmal ist gar nichts passiert. Also erstmal sind die dann alle ins Bett gegangen. Auch Kim Virginia und Emanuel sind ganz normal in ihr Bett gegangen. Der Mann, nachdem sie angeblich gerade ein Glas geworfen hat, ne, nebeneinander geschlafen und so. Dann nächster Morgen, alle wachen friedlich auf einigermaßen. Es ist trotzdem immer noch klar, ein dunkler Nebel hängt über dem Haus und so. Und dann sieht man eigentlich nur, wie Kim Virginia ins Sprechzimmer gerufen wird und ihr dann, ohne das zu hören, aber ihr wird dann eben diese Botschaft überbracht, von wegen Kim Virginia, Gewalt hat keinen Platz bei Prominent getrennt. Kim Virginia und Emanuel müssen das Haus verlassen, war, glaube ich, dann der Text auf der schwarzen Einblendung. Und dann war ihre Reaction nur ganz kurz reingeschnitten, von wegen krass, muss ich erstmal verarbeiten, glaube ich, waren die Worte. Und dann geht sie raus, sie packen ein und dann eine sehr schöne Szene fand ich dann oben bei der Treppe, als sie dann da steht und Emanuel auch dazukommt und er im Prinzip schon weiß, wir müssen gehen. Ohne, dass sie überhaupt was gesagt hat. Das war ja eigentlich eine ganz geile Szene eigentlich. Und tatsächlich müssen die beiden gehen, packen Koffer und Kim Virginia ist nicht so richtig einsichtig, zumindest das, was man sieht. Also ne, wir hatten hier eben nicht die Sommerhaus-Situation wie bei Gigi, der dann ja sein Statement da aufgesagt hat einmal und ja, sie hat kein Statement abgegeben. Weiß nicht, ob sie nicht gefragt wurde oder ob das nicht erlaubt wurde oder was auch immer, aber zumindest in den ganzen Gesprächen beim Einpacken und beim Koffer verabschieden und bla bla bla, da hat es jetzt nicht so gewirkt, als hätte sie in dem Moment schon realisiert, was sie da getan hat.
Nee, ich meine, es ist ja auch so, also die anderen haben mir auch in den Interviews gesagt, sie hätten den Eindruck, sie würde sich immer noch im Recht sehen und würde nicht wirklich einsehen, dass sie einen Fehler gemacht hat. Weiß ich nicht, ob das so war, aber jetzt im Nachhinein hatte ich ja auch eingangs gesagt, so wie sie die Situation halt darstellt, klingt das ja immer noch so, als würde sie das eben so verkaufen, als wäre ihre Reaktion komplett gerechtfertigt gewesen auf das Verhalten von Max. Deswegen weiß ich nicht, ob sie da wirklich überhaupt nicht einsichtig ist oder ob halt Angriff die beste Verteidigung bei ihr einfach in dem Sinne ist und sie halt einfach nicht zugeben will, dass sie da einen Fehler gemacht hat.
Ja, sie sieht auf jeden Fall aus, gemeinsam mit Emanuel, der nichts gemacht hat, aber so ist es ja in den Formaten einfach, dass du dann auch mit ausziehen musst. Und ja, jetzt ist Schluss. Bin gespannt, ob das jetzt irgendwas ändert für Kim Virginia, also ob sie ganz normal weiter problemlos irgendwie besetzt wird. Sie war ja, glaube ich, schon in einem Format seitdem, obwohl es dann eben noch nicht ausgestrahlt wurde jetzt diese Folge, seit sie dort war. War das jetzt dieses neue Format oder war das jetzt Beauty and the Nerd? Was war das jetzt?
Kim Virginia ist bei Beauty and the Nerd. Ja. Das kommt ja erst noch. Und angeblich hat sie ja noch ein anderes Format in den USA. Die wird es wahrscheinlich nicht so stören, ob sie hier in Deutschland im TV jemanden eine Ohrfeige gegeben hat oder nicht. Aber Beauty and the Nerd finde ich natürlich spannend. Also es wurde ja auch nach dem Dschungel gedreht und allerdings vor der Ausstrahlung von Prominent getrennt. Deswegen, ja, weiß ich nicht, wie das weitergehen wird für sie. Ich weiß auch nicht, ob die, weil es war ja halt auch interessant in der Folge, weil man hat ja gesehen, dass sie dann eine Weile weg war, weiß ich nicht, also nach der Ohrfeige, ob sie da im Sprechzimmer war oder wo sie da war. Die werden da ja bestimmt auch irgendwie medizinisches Personal haben, vielleicht psychologische Betreuung irgendwie, wer weiß, vielleicht war sie auch da, ich habe keine Ahnung, wenn sie das irgendwie so massiv getriggert hat. Aber ich fand es halt aber auch interessant, dass es dann eben erst am Morgen die Entscheidung gab, dass sie gehen soll. Deswegen frage ich mich, ob die quasi noch den Videobeweis sich nochmal in Ruhe anschauen wollten von der Produktion oder ob sie gesagt haben.
Ob er im Abseits stand, weil dann wäre es theoretisch gegangen, ja.
Ja, nee, wenn Max im Abseits gestanden wäre, dann wäre es safe, dann hätte Kim Virginia halt noch bleiben können, aber so, nee, oder ob sie gucken wollten, ob sie vielleicht warten wollten, bis sich die Gemüter ein bisschen beruhigt haben, anstatt dass sie dann gleich in der Nacht nach Hause schicken. Vielleicht hat sie das Ganze ja auch mehr aufgewühlt, als sie dort haben zeigen wollen und deswegen haben sie gedacht, nee, wir machen das jetzt morgen erst.
Vielleicht auch ein bisschen die Sommerhauserfahrung, ne, weil es ist ja dieselbe Produktionsfirma, eventuell vielleicht sogar dieselben Leute vor Ort, so, die einfach wussten, die Situation mit Gigi und Valentina, die war einfach, man hat sie auch gesehen, das muss ja eine Todesnacht gewesen sein da damals.
Ja.
Also ich wette, als das Interview mit Gigi aufgezeichnet wurde, da war es doch safe schon 4 Uhr nachts oder so. Es hat auch ewig gedauert, diese Diskussion wahrscheinlich, was jetzt passiert und wer wen und psychische Gewalt hier und da. Alle nochmal kurz ins Sprechzimmer hier und dann, also das war bestimmt eine krasse Belastung auch für die Leute da vor Ort in der Produktion. Ja. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie eventuell was geändert hat an der Situation.
Ja, das bei der Gigi-Valentina-Geschichte war ja auch die große Frage, wie geht man jetzt mit Valentina rum? Klar, Gigi muss jetzt gehen. Und dann war ja, das hieß es ja, dass angeblich die anderen KandidatInnen wohl gesagt haben sollen, Valentina soll aber auch nicht mehr hier bleiben und dass es da noch Diskussionen gab und wer weiß, was sich da alles noch zugetragen hat und wie viel da noch hin und her diskutiert wurde, ob Valentina jetzt nach Hause geschickt wird oder nicht. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass sie gesagt haben, diesmal handhaben wir das ein bisschen anders. Und ja, ich fand es dann aber auch für Emanuel war es dann natürlich auch noch nett, dass er zumindest noch so eine Abschiedsszene bekommen hat und sich verabschieden konnte und dass dann noch on-screen war, weil seine Screentime dann ja auch sehr limitiert war, wofür er ja gar nichts konnte.
Nee, außer dass er irgendwann mal gefunden hat, Kim Virginia ist taugt für so eine kleine Beziehung zwischen Bachelor in Paradise und dem Wiedersehen.
Aber sie haben sich ja nicht so oft gesehen, wie er schon selber gesagt hat während des Spiels.
Naja, den Rest der Folge müssen wir jetzt nicht groß besprechen, weil ich ihn auch gar nicht groß gesehen habe. Nur nochmal ganz kurz vielleicht Rückblick auf Folge 2. Ich fand es nur auch wieder hier ans Sommerhaus irgendwie angelehnt, was Nico Legert da gemacht hat, weil das war ja wirklich Kubi-Level besoffen einfach, was da passiert ist. Der war ja wirklich komplett einfach so Rogue-Modus um 11 Uhr vormittags komplett einfach sich zusaufen.
Ja, ich hatte Angst, dass er vielleicht noch wem ins Gesicht spuckt.
Ja, ey, es gab aber eine Gesichtsspuckaktion auch in dieser Folge mit Gina. Ja, stimmt.
Die wohlgemerkt Emily gar nicht ins Gesicht gespuckt hat.
Ja. Aber ich dachte wirklich, auch da eskaliert es jetzt gleich so André.
Emily hat sie am Hals gepackt oder so oder so in Richtung Hals gegriffen, wo ich mir dachte, wow, okay, das ist heftig. Und laut Gina war dieser Streit wohl noch heftiger, als man da gesehen hat. Also da,
mit Familie und so, ne? Sie hat ja irgendwie gemeint, sie hat ihre Familie beleidigt. Oder sie hat es so formuliert, glaube ich, sie hat ihre Familie in den Mund genommen, wo ich wieder so ein bisschen das Elena Miras-Syndrom sehe, von wegen, sie hat über meine Kinder gesprochen. Ja. Wenn einfach nur das Wort Kind fällt oder so, dann ist sofort wieder Alarmstufe rot. Also weiß ich nicht. Gina und sie, die sind beide nicht ganz sauber. Also muss man auch mal sagen, die sind einfach kein gutes Couple und wirklich hochexplosiv zusammen.
Sie bringen die schlechtesten Seiten aneinander zum Vorschein, kann man, glaube ich, ganz neutral sagen. Und Folge 3, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, geht dann ja auch Mutter so weiter. Also das Emily ist auch halt eine sehr hartnäckige Person, wenn sie meint, sie müsste jetzt unbedingt einen Streit führen oder aufklären. Das ist dann auch, aber auch das war schon kurz von der Stufe, wo ich gedacht habe, oh, ob da nicht vielleicht gleich auch jemand gehen muss.
Ja, also es geht ordentlich zur Sache bei Prominent getrennt. Und wir beobachten das natürlich weiter. Jetzt gehen wir aber zum Kampf der Reality Stars Folge 2. Da gehen wir jetzt nicht komplett chronologisch durch. Die Folge war zwar witzig, auch dank Valencia auf jeden Fall. Valencia ist echt absolutes Highlight, finde ich, in dieser Staffel. Kurz Highlight, wie wir am Ende der Folge dann leider erfahren. Ja. Nee, die Folge hatte trotzdem ein paar Highlights. Neu angekommen sind ja in dieser Woche Jenny Elvers und natürlich Alex, der aus seinem maskulinen Mann-Gehabe natürlich mittlerweile so eine Art Mark gemacht. Ich habe das ja auch gesehen bei TikTok irgendwie, wie er auf der FIBO, glaube ich, war und da auch irgendwie gemeint hat hier, wer will einen maskulinen Mann? Und dann wirklich in so eine Menschenmenge geschrien hat und dann, yeah! Und also wirklich, das ist ja mittlerweile echt so sein Ding irgendwie so.
Ja, also denkst du dir auch manchmal, dass du dir Alex und Maurice anguckst und dir denkst, die können nicht echt sein? Also, die müssen, kann nicht sein, dass die zwei Menschen so sind und so drauf sind und diese Sachen sagen. Und also ich meine, ja, Alex bei dem, der macht das ja halt auch bei Social Media und so. Da dachte ich bis zu einem gewissen Punkt, das ist jetzt ironisch und das ist irgendwie ein Witz, aber wenn er da sitzt und dann mit völliger Ernsthaftigkeit sagt, als maskuliner Mann hast du es mittlerweile schwer in der Gesellschaft, dann denke ich mir, Junge, es ist doch jetzt ein Witz, oder? Sag das bitte nicht so ernst. Das glaubt dir vielleicht jemand.
Aber das ist ja auch schon sein Auftreten gewesen beim Sommerhaus. Und das ist ja, also das Learning hat er ja nach Couple Challenge, glaube ich, gezogen. Ich glaube, das war ja sein großes Ding, wo er eben als maskuliner Mann und so beleidigt, oder was heißt beleidigt, bezeichnet wurde und für sein aggressives, ich hau gegen die Tür und Christina ist mir untergeordnet und bla bla bla. Und das war ja wirklich der Auslöser für diese Charakterwandlung so, und dann Sommerhaus war dann der Beweis und da wurde er dann quasi der großen Öffentlichkeit auch bekannt als der völlig toxische Männlichkeitsfanatiker und jetzt ownt das halt. Jetzt ist er halt angekommen und hat halt das Promi-Level und hat das Selbstvertrauen und kultet sich jetzt komplett ab, ne? Muss man mal so sagen. Also, das ist schon krass. Aber ich dachte gerade, du gehst eher in die Richtung, Alex ist auch deswegen nicht echt, weil er mittlerweile im Gesicht wirklich völlig anders aussieht teilweise. Also
Also, ich würde niemals solche Oberflächlichkeiten von mir geben, aber vielleicht
also,
spielt das auch mit rein.
na, aber das Witzige bei ihm ist ja immer, dass er immer behauptet, dass er nicht operiert ist. So. Und das ist ja, das sieht ja jeder, dass er einfach
Das
komplett
ist aber,
anders
das ist,
aussieht.
aber das ist ja mittlerweile bei vielen Reality-Personalities so, dass sie, wenn sie so Fragerunden machen und dann werden sie gefragt, wie viele Beauty-OPs hattest du? Und dann sagen sie keine. Ich habe mir nur das und das und das und das spritzen lassen. Weil das ist ja keine OP, das ist ja nur eine Spritze. Das zählt ja
Ja,
nicht.
stimmt, er war ja beim Boxen wahrscheinlich, da musste er sich danach natürlich medizinisch da nochmal irgendwie Botox nachspritzen lassen und so, das ist ganz wichtig
Ja,
gewesen.
Botox gegen die Migräne war das nur.
Ja,
Das
natürlich. Ja, naja, Alex ist da, aber das große Ding in dieser Folge war auf jeden Fall diese ganze Nummer zwischen Kelvin und Elsa. Was für eine weirde
Nicht.
Entwicklung. Also, so merkwürdig, wie das abgelaufen ist, weil es war von Beginn an klar, die beiden trennt ein gewisser Altersunterschied. Und
Ja.
also, sie ist 19, er ist 32, glaube ich, ne?
Ja, 32 oder 31, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall über 10 Jahre,
Ja.
die dazwischen liegen.
Was ich grundsätzlich, also, ne, die beiden sind volljährig, sollen machen, was sie wollen, aber ich finde, die unterschiedlichen Lebensphasen, in denen sie sind, ist schon sehr eklatant, weil Elsa einfach, das sagen wir jetzt, seit wir sie zum ersten Mal gesehen haben eigentlich, die ist noch ein Baby in dieser Reality-Branche.
Die ist auch vom ganzen Verhalten her auch noch so kindlich. Also dieses, ich
Ja.
frage mich oft, wenn sie so austickt. Manchmal denke ich mir, ich glaube, das ist jetzt auch nur aus Spaß, weil sie lacht inzwischendurch ja auch manchmal irgendwie, wenn sie gerade irgendwie sauer ist. Oder auch dieses, dass sie Calvin dauernd fesseln will. Das ist jetzt, wenn sie mit Klebeband irgendwie fesselt oder im Seil. Ich glaube nicht, dass es ein Kink ist. Ich glaube, mich erinnert das eher so an die, weiß ich nicht, an die, als man so 14, 15 war und aus Spaß dann immer den Jungen, den man cool fand, so geboxt oder gepiekst hat oder sowas. Daran erinnert
Ja.
mich das irgendwie eher. Und sie wirkt halt einfach noch so wahnsinnig kindlich und er ist halt Calvin.
Genau, er ist Kelvin, er, keine Ahnung, es klingt jetzt blöd, aber ich habe ihn nicht so kennengelernt eigentlich, dass er so, also wenn man sich an ihn erinnert, selbst bei Are You the One, was ja ein einziges Rumbleck-Festival ist, ne? So, da ist er ja eigentlich nie einer derjenigen gewesen, die so das am meisten dann auch irgendwie wahrnehmen, sondern der bleibt dann meistens an einer dran oder macht dann mit einer relativ viel rum oder so, aber ist meistens eher so ein Bro-Typ, finde ich zumindest.
Ja, auch so,
Klar, ne?
auch
Temptation
das,
Island,
ja.
okay. Der macht da gerne seine Faxen mit den Frauen so, aber ich finde nie, dass er jetzt so einer war, der immer diese Love Story gesucht hat oder so. Ne?
Nee, gar nicht. Also ich meine, Kevin hat tatsächlich, ich überlege gerade, wie viele Formate er außerhalb von Dating-Formaten gemacht hat. Er meinte ja auch jetzt im Gespräch mit Maurice, sagte er ja auch irgendwie sowas wie, ich komme aus Formaten, in denen es das gang und gäbe. Also das ist ja auch häufig das, worüber wir ja auch häufig
Ja.
immer sprechen. Dieses Dating-Show-Stars können immer nur Dating und ziehen das dann durch
Ja,
alle
ich glaube
Shows
aber,
durch.
was er halt auch meint, ist halt mit Vergebenen, dieses Ding von wegen mit Vergebenen
Ja.
rummachen und so. Also ich glaube, er meint halt dieses Temptation-Ding, dass das für ihn normal ist, weil man muss sagen, für alle, die es nicht gesehen haben, Elsa ist vergeben anscheinend, wo ich mich aber auch frage, Forsthaus Rampensau war im Herbst, glaube ich, auf Zeichnung irgendwann. Dann war danach Gina Lisa irgendwie. Da war sie aber dann noch so ein bisschen mit Flocke. So, und wann ist diese Beziehung genau gewesen? Die ist auf jeden Fall natürlich eine sehr kurz und wahrscheinlich auch kurzlebige Beziehung. So. Also lange war das auf jeden Fall nicht.
Nee.
Aber völlig egal, sie hat auf jeden Fall einen Freund. Und das ist auch erstmal wichtig, weil sie das auch erstmal so etabliert und dann ist am Anfang ja auch nichts. Aber Kelvin hat die ganze Zeit so eine komische Haltung, also irgendwie hat er auch nicht so ultra Bock, finde ich jetzt so, dass er sie einfach so gerne mag und dass ihm deswegen irgendwie die Nähe zu ihr so wichtig ist oder er verliebt sich ja auch nicht in sie, sondern es ist eher so ein Langeweile-Ding, so, dass
Ja.
er so sieht, okay, die liegt halt neben mir, die ist vielleicht ganz hübsch so, mein Gott, Da mache ich es halt.
Er meint ja sogar am Anfang der Folge noch, als morgens Keno, der Frühaufsteher ist, alle geweckt hat, meinte er noch so, oh, ich hätte es jetzt besser gefunden, wenn jetzt Tanja oder Elsa mich irgendwie liebevoll geweckt hätten oder sowas. Ja. Also da war er ja noch nicht mal so, dass er von vornherein gesagt hat, hier Elsa, die ist es, sondern dachte, naja, wenn sich mit Tanja was ergeben würde, wäre er wahrscheinlich auch offen dafür. Also es ist nicht so, als hätte er jetzt, wäre er jetzt so komplett geflasht gewesen von Elsa. Es ist irgendwie ganz komisch entstanden von, wir haben irgendwie, wir sind zusammen im Pool zu, wir schlafen nachts zusammen in einem Bett. Also das Storytelling war irgendwie so ein bisschen lückenhaft.
Ja, und wie wir wissen, ist ja Maurice der Rächer des konservativen Verhaltens sozusagen und so. Und ja, tritt absolut ein für Treue und alles Weitere und für Ehre und Stolz und bla bla bla. Wissen wir ja auch. Und hat das jetzt auch hier vertreten und hat sich dann da aufgespielt als wirklich der Mann der alten Werte, der das noch hochhängt und so. Und deswegen muss er da quasi jetzt was sagen, weil er hat ja so Mitleid mit dem Freund von Elsa. Und deswegen legt er sich an mit beiden. Das finde ich aber dann wieder konsequent, was ich gar nicht so erwartet hätte eigentlich. Mhm. Klar, deutlich stärker gegen Elsa und vor allem so auf ihr Gewissen hin so argumentiert, von wegen schämst du dich nicht mäßig, aber halt auch gegen Calvin, was ich halt schon irgendwie mutig finde, so. Mhm. Also so weit zu gehen gegen den absoluten, ja, King of Dating-Fernsehen, so. Sich damit ihm anzulegen, der ist super beliebt, obwohl er auch hätte den einfachen Weg wählen können und das klassische Slut-Shaming hätte machen können, muss man so sagen. Mhm. Hat er nicht gemacht, sondern auch gegen Calvin ausgeteilt.
Ja.
Und das glaube ich, noch nicht mal er erwartet, weil er gar nicht so wirklich wusste, wie er damit umgehen soll, Calvin.
Nee, also er hat eigentlich relativ cool reagiert. Also ist jetzt nicht irgendwie explodiert oder sowas. Fand ich eigentlich ganz lässig, aber ich glaube, das ist halt was er auch wirklich nicht kennt aus Formaten, dass er so einen Gegenwind bekommt. Dass er
außer von Melanie Müller bei Promis unter Palmen, weil er ein Glas runterschmeißt.
Stimmt. Das ist natürlich die Ausnahme. Oder ansonsten ist er, glaube ich, eher Eifersuchtsdramen um ihn herum gewohnt. Aber dass da auf einmal jemand steht und sagt, du, ich finde es scheiße, dass du hier mit einer Vergebenen anwendelst, da hat er nicht mit gerechnet.
Ja, und den anderen war es ja eigentlich auch wurscht. Ne? Es ist ja auch so eine Sache, niemand kann einschätzen, wie diese Beziehung von Elsa funktioniert, normalerweise. Ne? Ja. Ob das überhaupt stimmt, macht die sich wichtig, hat die am Anfang nur ein Gegenargument gebraucht, warum sie nicht mit Calvin irgendwas machen wollte und hat dann irgendwie doch gemerkt, ja, also man weiß es einfach nicht, was jetzt genau los ist mit ihrer Beziehung. Deswegen haben sie sich halt rausgehalten. Und ja, das kann Maurice halt nicht so. Was ich einerseits irgendwie konsequent finde, weil es ist halt seine Rolle, die wir aus dem Sommerhaus kennen, aber andererseits halt auch, ja, was kümmert
dich? Man könnte halt auch sagen, es sind zwei erwachsene Menschen, ja, da ist ein großer Altersunterschied, aber die verstehen sich offensichtlich gut und müssen beide selber wissen, was sie tun, irgendwie. Ja. Wenn Calvin sie anbaggert, ist es cool, eine Frau, die offensichtlich vergeben ist oder allgemeine Person, die vergeben ist, anzubaggern. Nicht unbedingt. Wenn er es versuchen will, soll er es machen. Wenn sie drauf einsteigt, ist das dann ja letztendlich dann nicht seine Schuld. Das liegt dann ja in ihrer Verantwortung. Und wenn beide für sich beschließen, das ist okay und im Rahmen, was wir hier machen, dann hat es letztendlich die anderen auch nicht zu interessieren. Aber dass Maurice das dann irgendwie dann lautstark irgendwie doch sagt, dass es ihn interessiert und dass er es blöd findet, was da passiert, ist dann natürlich auch, gibt der ganzen Sache noch eine ganz spannende neue Ebene.
Also ich glaube, Calvin wollte einfach auch mal Verführer sein, ehrlich gesagt. So. Nee. Der sieht es in seinen Reactions seit wie vielen Jahren, der war selber da 12-mal dabei bei Temptation, so der will jetzt einfach auch mal dieses Feeling haben, wie ist es, Verführer zu sein. Und nichts anderes ist er ja hier, ne? Deswegen sagt er ja auch, ich kenne das aus anderen Formaten so. Ich glaube, der hatte dann einen Heidenspaß dran, ob er die jetzt rumbekommt oder nicht. Und wie du schon sagst, eigentlich ist es halt so, das ist eine erwachsene Frau, die sollte es beurteilen können. Aber das ist normalerweise, wo das Gewissen von Calvin halt einsetzen müsste und wo er dann realisieren müsste, nee, die ist halt nicht so weit, dass sie das schon komplett alles einschätzen kann. Das ist für mich offensichtlich bei ihr. Also es gibt fast keinen klareren Fall, wo man das sagen kann. Die ist ganz sicher noch nicht so weit, dass sie das alles einschätzen kann. So. Und ja, da muss man dann schon hinterfragen, weil Calvin, ne, wir finden ihn ja auch oftmals sehr gut und unterhaltsam, aber ob das jetzt der beste Move war, weiß ich nicht. Also hat sich für mich jetzt nicht so sympathisch angefühlt, wie er sich da verhalten hat, weil es wird ja dann richtig absurd, weil dann kommt es ja so weit,
ja, oh Gott,
dass Elsa irgendwann, nachdem sie dann ein, zwei Nächte da mit ihm im Bett geschlafen hat, ins
und
Sprechzimmer
andere Dinge
geht
getan hat.
Und andere Dinge getan hat, ins Sprechzimmer geht und sagt, ich muss hier ganz kurz ja was sagen, weil es liegt mir hier auf dem Herzen und es ist jetzt vorbei. Also mit meinem Freund ist jetzt Schluss und das geht nicht. Also ich muss jetzt hier das Ding beenden. Und das ist halt auch so ein Ding. Ich poste irgendwie das in der Klassengruppe und ich mach Schluss mit dir und so.
Ich fand es auch sehr, sehr lustig, wie dann, ich glaube, das war Cecilia, wie als sie rauskam und sie meinte, das wird in 4 Monaten ausgestrahlt. Das weiß er, das kriegt er doch dann erst mit.
Das ist einfach so eine symbolische Geste einfach, die nichts gerade irgendwas bewirkt in Wirklichkeit, die kein Problem behebt, aber einfach mal so keine Ahnung, ich schreibe jetzt hier meine Probleme auf diesen Zettel, werfe ihn in den Mülleimer und das ist jetzt meine psychologische Lösung für das ganze Problem.
Ist eigentlich so ein bisschen die Alex Petrovic-Nummer, der ja bei Temptation Island dann auch Vanessa geküsst hat, weil er meinte, in meinem Kopf habe ich ja schon Schluss mit Christina gemacht.
Ja.
Dass sie davon noch nichts weiß, das ist ja egal, aber in meinem Kopf habe ich schon getan. Aber wir hatten dann dadurch auch immerhin schöne Szenen wie Theresia, die dann irgendwie dennoch das Therapiegespräch mit Elsa gesucht hat und dann meinte, schließ deine Augen, jetzt stell dir Calvin vor, was fühlst du? Und jetzt schließ deine Augen und stell dir deinen Freund vor, was fühlst du? Und ich dachte, Theresia, ich glaube, so ernst ist die ganze Sache gar nicht, dass sie jetzt tiefe Gefühle für Calvin entwickelt hat oder so. Sie hat halt einfach nur, wenn sie einen Freund hat, Mist gebaut, dadurch, dass sie offensichtlich nachts mit Calvin unter der Bettdecke sonst was gemacht hat und dabei eigentlich einen Freund hat.
Aber dann wird es noch absurder, weil dann ist es ja so, dass Elsa dann aus dem Sprechzimmer rauskommt und irgendwie so völlig ausgewechselt ist, wieder happy ist und so und dann zu Calvin sagt, du Calvin, ich habe jetzt gerade mit meinem Freund Schluss gemacht, ist alles wieder gut. Und dann sagt der 32-jährige Mann, dass er, ach ja, super, dann können wir ja weitermachen. Und man denkt sich so, das ist doch jetzt nicht dein, also das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Das, also, ihr meint es doch jetzt nicht ernst gerade, dass es Calvin meint, dieses, das ist jetzt ganz normales Verhalten, sie geht ins Sprechzimmer, macht mit dem Freund Schluss, der gerade am völlig anderen Ende der Welt sitzt und nichts, aber auch gar nichts checkt. Und jetzt ist alles super. Klar, jetzt hat mit dem Gewissen, jetzt können wir hier, jetzt ist doch alles super. Was hat er denn, der Maurice? Ist doch alles super. Aber schau mal, Maurice, die hat doch jetzt gerade Schluss gemacht. Mein Gott, was hast du denn?
Ja, wie er das noch zu Maurice gesagt hat, so in völliger Überzeugung, so, das ist doch jetzt geklärt, Maurice, ist doch alles super. Also da wäre ich an Maurice Stelle wahrscheinlich, glaube ich, auch verzweifelt, wenn ich ihm vorher probiert hätte, ins Gewissen zu reden. Hey, denk doch mal drüber nach, was du da tust.
Ja.
Aber ja, ich meine, Calvin läuft auch den ganzen Tag mit einer leeren Bauchtasche herum. Also von daher weiß ich nicht.
Podolski-Trikot.
Ja, genau. Weiß nicht, wie ernst sein Urteil in manchen Situationen zu nehmen ist.
Man denkt immer, es kann jetzt nicht noch absurder werden. Aber es hat sich immer weiter gedreht, dieses Riesenrad der Absurditäten. Und ja, Wahnsinn. Also, aber jetzt haben wir die witzigste Szene natürlich eh schon gehabt. Es gab ein Spiel, was man vielleicht kurz erwähnen kann, weil ich da einige der Begriffe, also es ging da, also es wurde erstmal da gerungen mit so riesigen Plastikkugeln, natürlich auch die perfekten Duelle, ne, Elsa gegen Cecilia und auch Maurice gegen Alex natürlich. Die mussten dann so Zettel abreißen voneinander und auf diesen Zetteln standen Wörter, die entweder richtig oder falsch geschrieben waren und die mussten sie dann zuordnen, ob die jetzt eben richtig oder falsch geschrieben sind. Und da hatte ich ein paar Favoriten. Also das Geilste fand ich eigentlich Magnet, weil ich noch nicht mal wusste, dass das irgendwie eine Schwierigkeit ist. Dass das so ein False Friend. Ja, wie schreibt man es jetzt? Magnet oder Magnet?
Also, ja, keine Ahnung. Nie drüber danach nachgedacht, aber irgendwer schrie doch sofort gleich, das ist richtig, oder?
Ja.
Oder so.
Der Alex war sowieso der Beste in dem ganzen Spiel, weil zum Beispiel einmal Scharfrichter. Schreibt man das jetzt mit R oder ohne R? Und er hat gemeint, Scharfrichter, hä? Das heißt doch Schiedsrichter.
Das Wort gibt's gar nicht.
Das gibt's gar nicht. Das ist ein Fehler hier drin. Ja.
Aber ich fand auch, Theresia fand ich auch sehr gut in dem Spiel, weil ja. Womöglich kam das Wort. Und sie so, sie sagt ja auch immer völligen Schwachsinn, aber mit einer Inbrunst der Überzeugung und mit so einer ruhigen Stimme, dass man ihr alles erstmal glaubt und dann so, nein, womöglich gibt's nicht. Das heißt wohlmöglich und womöglich ist umgangssprachlich und das gibt es nicht. Und hätte ich da gestanden, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, okay, I'm sold, du hast recht, Theresia. Das muss so sein.
Wohlmöglich ist natürlich. Ja. Oder Alex, nee. Es heißt natürlich nicht Defibrillator, es heißt Defibrillator. Das denken alle, aber es heißt Defibrillator. Ganz sicher, ganz sicher. Also waren viele schöne Sachen dabei. Mhm.
Und dann hattest du auf der anderen auf der anderen Ecke Ben Tewa, Sohn vom Babylöwen von The Masked Singer, man kennt ihn, der dann so einen Alleingang gemacht hat und alle sich drüber aufgeregt haben. Und ich dachte mir, er war da halt auch mit Kevin und Elsa. Also Elsa, die sowieso von vornherein reinging und gesagt hat, ihr macht das, ich habe gar keinen Bock. Und naja, ich meine, hat dann letztendlich auch nichts gebracht, dass er es alleine gemacht hat, aber dass er jetzt auf die beiden nicht gezählt hat und dann halt auf die Zeit stattdessen geachtet hat, fand ich jetzt auch nicht so wahnsinnig verwerflich in dem Moment.
Ja. Eine andere große feministische Debatte in dieser Folge war ja auch mal wieder Maurice, der gegenüber Tanja ja irgendwie meinte, weil es hat ja alles den Ursprung in dieser Wand der Wahrheit, wo es ja um das Thema, wer hat die meisten Skandale irgendwie, wer ist der große Bad Boy oder sowas.
Wer hat den schlechtesten Ruf oder
Ja. Irgendwie sowas in der Art ging. Und da war die Frage, wo ordnet man jetzt Tanja ein, die eh schon relativ weit hinten stand, aber da war Maurice noch, nee, die muss weiter nach vorne, weil die hatte ja was mit vielen Rappern. Und dann ist das so ein bisschen ausgebrochen, was ich aber eigentlich ganz schön fand, dass da alle eigentlich relativ solidarisch mit Tanja waren. Also vor allem Cecilia, sogar Elsa, auch Valencia, die alle dann so gemeinsam argumentiert haben, warum das halt einfach Quatsch ist. Also weil das ist dann das klassische Slut-Shaming, das er vorher gegenüber Elsa nicht so hart raushängen lassen, aber das war dann. Da war's
dann hat er immer die ganze Zeit probiert, noch sich damit rauszureden und meinte am Anfang noch so, ja, die Leute da draußen, die denken das, die finden das nicht gut, wenn eine Frau was mit vielen Männern hatte und mit Rappern und so. Und dann alle haben dann ja auf ihn eingeredet und er so, das finden aber die da draußen. Und am Ende hat er ja noch irgendwie selber, ja, aber es ist doch so. Also es war schon ziemlich sicher, dass er nicht nur meint, dass die Leute, die abgestimmt haben, das denken, sondern dass er das auch denkt. Aber es führte dann ja immerhin noch dazu, dass Theresia ihn sich dann ja sogar noch später zur Seite genommen hat und dann ein Gespräch einleitet, das anfing mit Thema seit wann oder Thema Wahlrecht. Gleichberechtigung, Wahlrecht, Gleichberechtigung Männer und Frauen. Leider wurde das Gespräch nicht in vollständiger Länge gezeigt, hätte ich gerne gesehen, aber fand ich gut, dass sie ihm da dann noch den Vortrag gehalten hat. Und Tanja hat sich dann ja auch gefreut, weil sie meinte, ich musste gar nichts sagen, meine ganzen Girls haben mich hier verteidigt. Und das war eigentlich, also von Maurice Seite aus, ein schrecklicher Moment, aber von der anderen Seite eigentlich ganz schön.
Man muss sagen, die große Bestrafung, beziehungsweise die Einzelbestrafung für Alex war relativ lame, fand ich, weil die eigentlich dasselbe war wie das, was Keno in Folge 1 schon machen musste. Ja. Also habe ich nicht ganz verstanden, warum man das so nah hintereinander machen musste. Dann mussten sie halt noch ein bisschen Sekt da immer wieder trinken, dann in der Chefetage. Auch das hat Ben so ein bisschen zum Kochen gebracht, aber ansonsten ist auch nicht viel passiert, ehrlich gesagt.
Nee, gab nur noch den kleinen Disput zwischen Ben und Tanja, der sich den ja noch so ein bisschen weiter gezogen hat, weil Ben hatte sich so ein bisschen abseits von den anderen abgekapselt. Ich finde es ganz interessant, weil man hat ja mit Keno und Ben zwei Leute, die nicht so typische Reality-Kandidaten sind. Also Keno war noch kein Format, Ben jetzt Promi Big Brother und ich glaube, das war's. Und dass beide so unterschiedlich damit umgehen. Keno findet halt alles witzig und alle witzig und mag irgendwie alle. Und Ben sitzt da und der sieht aus, als wäre irgendwie im Kuriositätenkabinett gelandet und sitzt da so ein bisschen als Beobachter, als würde er manchmal nicht fassen können, was diese Menschen da von sich geben. Und ist dann auch öfter mal dann schwankt er zwischen amüsiert bis hin zu genervt. Und da hat er, glaube ich, wieder so einen Moment, wo er sich so ein bisschen zurückgenommen hat, saß in der Ecke, hat dann irgendwas rumgefummelt und dann
an seiner Brille, auf die sich Keno anscheinend gesetzt hat.
Ja, genau. Und dann kam Tanja ihn dann gefragt, ganz nett gefragt, hey Ben, wie geht's dir? Irgendwie alles gut bei dir oder so? Geht's dir gut? Und er dann so völlig genervt, ey, ich hole mir ja gerade einen runter. Und dann war großes Entsetzen der ganzen Saala, dass Ben irgendwie, weil Tanja war dann natürlich auch, Tanja kriegt man mit sowas dann natürlich auch leicht auf die Palme, die dann halt sehr sauer war, dass sie ihn ja nur nett gefragt hat und er ihr so einen blöden Spruch entgegnet hat. Und dann waren alle relativ schnell genervt von ihm, auch wenn ich es dann auch noch mal sehr lustig fand, als er ihr dann so eine seine Sob-Story erzählt hat von seiner Sonnenbrille, die er ja schon mal verloren hat, jetzt wiederbekommen hat und jetzt war sie schon wieder kurz davor, in zwei Teile zu zerfallen und deswegen musste er sie reparieren und weil die so einen sentimentalen Wert für ihn hatte, war er so genervt und Tanja war relativ unberührt von dieser dramatischen Story, aber war allgemein irgendwie eine ganz lustige Szene.
Ja, das zweite Spiel war weniger lustig, dieses Geschichtsduell quasi, wo man sich dann da geschichtliche Daten quasi sortieren musste. Da war jetzt nicht so wahnsinnig viel dabei. Ich war überrascht, dass Kelvin Satellite kennt. Das fand ich, fand ich, habe ich mir unterstrichen. Und natürlich, dass die Hälfte des Casts Kathi Hummel nicht kannte. Wer ist Kathi Hummel? Elsa und Cecilia wissen nicht, wann die Berliner Mauer umgekippt ist. Habe ich
Die stimmt, die ist irgendwann
umgekippt.
umgefallen.
Ja,
Oh ja.
umgekippt ist die.
Ja, genau so ist es passiert. Oder wie Elsa sagte, was ist denn Adenauer? Oder wie hatte sie es ausgesprochen?
Was?
Also jetzt ganz, ganz komisch ausgesprochen, aber ich
Andauer.
meine es
Bundeskanzler
Andauer, genau. Wie,
Andauer.
was ist denn mit, was ist, wer, was ist Andauer? Ich weiß nicht, was Andauer ist.
Ja. Oder vor 1940 hat noch keiner regiert. Da gab es die Welt noch gar nicht so richtig. Hat Cecilia
Ja,
auch mal gemeint zum Beispiel. Ja.
stimmt.
Stunde der Wahrheit mit Kathi Hummel danach natürlich. Und es wurde eifrig nominiert von den Neuankömmlingen Jenny und Alex. Und ja, sie haben sich leider für, weiß ich auch nicht warum, für Valencia entschieden. Und naja,
Ja.
Maurice war nicht wählbar, ne? Er war ja gesaved.
Hätten sie aus Gründen der Wer bietet Entertainment Mentalität wahrscheinlich eh nicht rausgewählt, nehme ich mal an.
Ja,
Deswegen.
aber ich finde, wenn du diese Mentalität an den Tag legst, da dann kannst du Valencia, ich weiß nicht, wie sie so im Haus wirkt,
Nein.
aber für mich wirkt sie da auch eigentlich ganz aufgeweckt und so und eigentlich ganz aktiv. Und zum Beispiel ein Keno hätte ich dann davor rausgeschmissen.
Ja, ich finde Keno sympathisch, hätte ihn aber auch eher, wenn wir schon nach den Gründen des Entertainments gehen, rausgeworfen. Wobei ich aber auch sagen muss, aktuell finde ich die meisten in der Truppe eigentlich unterhaltsam. Deswegen ist es schwierig, aber ausgerechnet Valencia zu wählen. Vor allen Dingen, es war dann ja noch so lustig, weil die beiden dann ja meinten, wir wählen eine Person, von der wir wissen, sie wird uns das nicht übel nehmen. Aber Valencia hat ihnen das sehr wohl übel genommen, dass sie
Ja.
rausgewählt haben. Ich finde halt auch diese Begründung so bescheuert. Wieso sollte sie ihnen das nicht übel nehmen? Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn.
Eure Millionärin aus Leidenschaft, hat sie dann nochmal
Ja.
gesagt und ist von dannen gezogen. Ja, aber vergesst nie, am Starstrand muss man strahlen, um zu glänzen. Das war dann nochmal der vielsagende Spruch von Kathi Hummel am Ende. Und wir haben den Ausblick auf die nächste Folge gesehen. Easy Glück kommt an und natürlich, Silva ist am Start. Und da freue ich mich sehr darauf, dass Silva nächste Woche kommt.
Das wird gut.
Jetzt haben wir noch Temptation Island und Big Brother da liegen. Ich würde mal ganz kurz auf Big Brother zuerst eingehen vielleicht, weil das verfolge ich natürlich auch noch sehr ausführlich. Da müssen wir eigentlich nur über eine Sache reden, jetzt im Vergleich zum letzten Mal. Mal wieder gab es nämlich einen unfreiwilligen Auszug. Also,
Wie
beziehungsweise
vielte ist
einen,
das in dieser Staffel?
ja,
Der
auf jeden Fall zu
fünfte
viel.
schon?
Also,
Ja.
unfreiwillig ist falsch, aber
Ja.
ja. Zumindest nicht planmäßigen Auszug. Also hier ist es so, Angela wurde tatsächlich rausgeschmissen. Also die ist einfach gegangen worden. Wie alle seit Beginn an dabei, aber große Bezugspersonen von Kevin zum Beispiel und ja, Angela immer mal wieder für so einen spirituellen Touch auch zu gebrauchen. Aber auch, hat man schon einige Male gesehen, durchaus mal genervt und mal mit ein paar Widerworten und so. Ich mochte sie nicht besonders, fand ich nicht so sympathisch immer, Angela. Dann war es so, vor ein paar Tagen hieß es dann auf einmal, Angela ist raus und dann gab es ganz, ganz viele Gerüchte um diesen Auszug. Das hast du auch mitbekommen, ne? Wahrscheinlich. Also.
Ja, ich habe mitbekommen, dass es hieß, sie war nicht im Screen zu sehen. Man hat aber gehört, wie ihre Stimme lauter wurde und hat, um mal wieder Bezug zu Prominent getrennt zu nehmen, ich habe ein Klatschen gehört. Woraufhin ja sofort viele gemunkelt haben, oh Gott, ist sie etwa handgreiflich geworden gegenüber irgendeinem anderen Kandidaten. Ja. Aber dem war offensichtlich gar nicht so.
Genau, also
wenn
es
ich
war
jetzt
nicht
auf
so.
Dem letzten Stand bin.
Nee, es war so, dass ja mal wieder die Erklärung von Big Brother einfach nicht gut war und auch ein bisschen Grund war, warum so viel spekuliert werden konnte. Weil es wurde einfach nur gesagt, Bewohner Angela hat das Haus verlassen. Punkt. Mehr wurde nicht gesagt an Erklärung. Dann ging natürlich das Mutmaßen los, weil die Leute im Livestream natürlich das auch gehört haben und auch gemerkt haben, Angela ist auf einmal raus und nicht so wirklich den Grund verstanden haben. Und dann wurde online irgendwann die Begründung geliefert von wegen, sie hat gegen Grundsätze des zwischenmenschlichen Zusammenlebens oder sowas verstoßen. Was heißt das jetzt wieder?
Das könnte alles heißen.
Ja, und dann wurde gemutmaßt, ganz wild, also ist sie irgendwie krank, war natürlich so harmlose Vermutungen, hat man sie deswegen rausgenommen, hat sie irgendeine ansteckende Krankheit. Oder, was ich dann, ich finde das Witzigste, was ich gelesen habe, war, sie hat mit Absicht, weil sie war ja für die Küche zuständig und hat da immer gekocht, sie hat mit Absicht falsch gekocht und hat mit Absicht die anderen krank gemacht. Hat das Essen quasi unzumutbar gekocht.
Ja, das ist auch die logische Theorie. Ihr war doch auch an dem Morgen irgendwie so schlecht, ne?
Als ja, es war allen schlecht. Das war nämlich das Ding. Ja, es war allen schlecht, weil die natürlich davor diese Geburtstag oder was, diese Party hatten, wo sie dann gesoffen haben, diese Grillparty. Und da haben einige gesagt, das kann ja nur mit Angela zusammenhängen, die hat da irgendwas ins Essen gemischt oder so. Das ist den Leuten von Big Brother aufgefallen. Die wollte da ihre anderen Leute ausschalten so und deswegen hat das jetzt so, das war die witzigste Theorie, hat aber alles wahrscheinlich nicht gestimmt, sondern nach und nach ist dann halt rausgekommen, dass ja, es daran lag, dass sie wohl gegen eine Mitarbeiterin, dass sie die irgendwie beschimpft hat und irgendwie beleidigt hat und ja, das war anscheinend der Grund. Es gab dann einerseits Aussagen von Angela in ihren 12.000 Instagram-Livestreams, die sie mittlerweile gemacht hat, in denen es dann ja mehr oder weniger bestätigt wurde. Dann aber wieder einen, wo sie gesagt hat, nee, wie, Big Brother hat das bestätigt, dass es so war. Das kann ja gar nicht sein, weil da gibt es ja gar keine Mitarbeiterinnen, mit denen wir Kontakt haben können. So. Und ja, deswegen bleibt es ein bisschen im Ungenauen, was es jetzt tatsächlich war. Aber es scheint wohl keine mutwillige Falschkochaktion gewesen zu sein und auch keine Backpfeife, weil man hat es ja auch nicht gesehen, was da im Badezimmer passiert ist, aber es klang auch ein bisschen so, als wäre so ein Shampoo-Deckel einfach zugegangen oder sowas. Also, aber dieses Video hat sich sehr schnell verbreitet von Angela, die da eventuell im Badezimmer jemanden eine geklatscht hat. Wobei ja, da auch das Ding halt völlig unrealistisch war, weil dann hätten die anderen ja darüber gesprochen. Also, weil den
das
wurde
hätte
ja dann alles verkündet.
Mitbekommen.
Ja, genau, es wäre dann ja verkündet worden und dann hätten die Leute, also es macht keinen Sinn auf jeden Fall.
Nee, ich habe halt auch nur dieses Video und dieses Geräusch irgendwie mitbekommen und dachte mir gleich so, okay, irgendwie klingt das für mich jetzt nicht so. Also es klingt nach einem anderen Geräusch oder man schlägt sich selber irgendwie in die Hände, aber nicht, dass man irgendwie eine andere Person irgendwie schlägt. Aber es bleibt mysteriös. Anscheinend darf sie ja auch nicht konkret sagen, was passiert ist. Und ich denke, es wird wahrscheinlich auch nicht offiziell aufgelöst werden weiterhin von Big Brother. Aber jetzt sind irgendwie nur noch, also ich fand es ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte dann die Live-Show ein bisschen gesehen am Montag und war da ein bisschen überrascht, dass es einen Auszug gab, weil ich dachte, da sind jetzt nur noch so eine Handvoll Leute drin. Und dann meinte Big Brother doch sogar auch irgendwie so, ja, das ist ja jetzt schon fast das Finale oder so, also von der Konstellation her. Und ich dachte mir, ja, deswegen bräuchte man vielleicht mal irgendwie zwei neue Leute oder ein paar Wochen lang keinen Auszug oder so.
Ich kann ja auch nur dem vertrauen, was wir in den Medien hören. Und da sagen sie ja, dass die Staffel nicht schlecht läuft. Aber sonst hätte ich jetzt auch gesagt, könnten die das halt als willkommenes Ding nehmen, um das Ganze abzukürzen, wenn das jetzt nicht gut laufen würde. Dass sie einfach sagen, ja, Finale ist tatsächlich jetzt dann in 2-3 Wochen, weil ist halt einfach jetzt so, dass außerplanmäßig mehrere Leute rausgegangen sind. Aber es scheint ja gut zu laufen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es gut läuft. Das kann keiner sagen. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sie da weiterverfahren, weil es wird einfach langweilig mit so wenig Leuten. Es ist halt einfach so, dass sich die Geschichten krass doppeln. Wir erzählen fast jeden Tag die Frauke und Markus Geschichte. Das langweiligste, wirklich das langweiligste Couple im deutschen Fernsehen sind einfach gerade Maja und Christian. Das ist wirklich Arbeitsverweigerung, was romantische Annäherung angeht. Die liegen aufeinander, sprechen kein Wort miteinander. Christian sagt wirklich seit Anbeginn der Zeit immer dasselbe. Von wegen, ja, wir chillen mal und wir lassen es ruhig angehen und ja, keine Ahnung, ist doch alles super. Also wirklich so komplett ziellos einfach. Maja heult ein paar Mal und dann ist es gut. Also es ist so langweilig. Also gerade, und die Staffel hat ja eigentlich für mich einigermaßen, ja, für mich so ein Drang entwickelt, das zu schauen immer jeden Tag. Jetzt gerade lässt irgendwie gerade ein bisschen nach. Und das ist schade.
Da vermisst man fast schon die Love Story von Rebecca und Tim aus der 2020er Staffel.
Ja, ist so. Und ich finde es halt nur schade, weil es hier so vermeidbar wäre. Hier ein paar Leute noch reinschicken, dann mischst du das Ganze wieder ein bisschen durch. Gerade mit so jemandem wie Matteo, der wirklich auch ein Pulverfass ist, so, der eigentlich von allen so als Gewinner angesehen wurde, aber jetzt wirklich so hässliche Seiten immer wieder zeigt, so. Da wäre noch so viel drin gewesen und dass so einer vielleicht am Ende sogar gewinnt, weil einfach kein anderer sich jetzt gerade anbietet. Also wer soll es denn sonst machen gerade? Ich weiß nicht. Am ehesten noch Taube, wirklich. So. Keine Ahnung. Markus ist auch relativ beliebt durch die ganze Frauke-Geschichte. Was ich auch nicht so verstehe, ehrlich gesagt. Aber naja. Ja, und deswegen wird es einer von den Leuten werden, die jetzt halt aber mehr so aus, ja, ist halt kein anderer da gerade, der es mehr verdient hätte. Naja. Temptation Island noch ganz kurz. Ich bin nicht auf dem aktuellen Stand, habe, glaube ich, die ersten 3 gesehen oder so. Oder 4. Wie viel haben wir jetzt? 6 oder sowas bestimmt schon, oder?
Ich glaube, diese Woche kommt Folge 5 raus.
Naja, 5
glaube
ich. Nee, dann habe ich 3, glaube ich, gesehen, ja. Also bis zu dem Zeitpunkt hat es mir eigentlich noch ganz gut gefallen. Bis zum ersten Lagerfeuer ist es ja quasi.
Ja.
Weil ich diese Geschichte mit Mo heißt er, ne? Mo und dieser Ex-Freundin, die da drin ist von ihm.
Nastasia? Ich glaube, ich glaube Nastasia ohne A vorne.
Nastasia, okay. Das fand ich eigentlich ganz cool mal. So irgendwie war mal ein bisschen was Neues. Mhm. Wer ist noch der andere? Josh ist der andere, der so komplett volle Kanne reingeht, oder?
Ja, Josh und Nasrin, bekannt von Make Love, Fake Love. Aus der letzten Staffel. Aber bei denen muss ich sagen, ich glaube denen nicht.
Ja.
Also, weil die sind schon reingekommen mit dieser komplett abstrusen Geschichte, dass Josh nach Innsbruck gezogen ist und dann auf einmal nicht mehr zurückgekommen ist. Und Nasrin nicht wusste, was er jetzt in Innsbruck macht. Und sie hat, glaube ich, auch schon mal öfter geäußert, dass sie gerne mehr Trash-TV machen möchte. Und ich glaube, bei den beiden ist viel abgesprochen. Also ich glaube, da ist viel, wir schlagen ein bisschen über die Stränge, weil sie ist ja auch, was ich eigentlich ganz cool finde, in der Frauenvilla jemand, die so ein bisschen Gas gibt und Action macht und da mit dem einen Verführer Elvin so ein bisschen eine Bindung aufbaut. Und finde ich eigentlich ganz cool, dass mal so eine Frau da in der Villa ist. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, das wird in dem Rahmen bleiben, den sie besprochen haben. Und es wird dann ein paar dramatische Bilder geben. Und dann ist das Ganze wahrscheinlich auch wieder gegessen. Also da, glaube ich, ist viel Absprache dahinter, um immerhin weiterhin interessant fürs TV zu bleiben. Aber mal sehen, was noch kommt.
Ja, die TikToker, ne, sind Marie und Tammo, ist es, ne?
Ich kann Tammo und Phil immer nicht voneinander unterscheiden.
Ja, Phil ist ja komplett farblose bisher, oder? So, der macht dann noch gar nichts eigentlich.
Ja, der trinkt ein bisschen viel, aber ansonsten macht er nichts. Und Tammo macht auch nicht viel, aber ich finde den irgendwie sympathischer dabei beim Nichtstun als Phil. Und ich finde auch Marie eigentlich ganz cool. Und die beiden sind eigentlich soweit ganz süß und die machen sich da eine gute Zeit und haben ihren Spaß, ohne zu übertreiben. Und finde ich eigentlich so ganz sympathisch, so als Pärchen mit da drin.
Ja, es ist halt, ich weiß auch nicht, ne, wir reden bei The Masked Singer immer wieder über diese Überreizung mit 2 Staffeln im Jahr. Ist es bei Temptation Island auch so? Also für mein Gefühl ja schon, weil ich jetzt auch nicht der absolut Riesenfan bin vom Format so. Aber ich habe auch das Gefühl, so allgemein, was so die große Bubble angeht, ist gerade so eine gewisse Temptation Island Müdigkeit da, weil die VIP-Staffel nicht gut war. und jetzt auch diese Staffel nicht so richtig mithalten kann. Also seit Temptation VIP mit Alex und Christina und seit Temptation Island mit Mark Robin ist da so ein bisschen die Luft raus, weil man das Gefühl hat, was soll denn da jetzt noch kommen eigentlich, ne?
Ja, man hat halt, es ist halt wirklich so, also man hat das Gefühl, die letzten Staffeln mussten immer noch einen draufsetzen. Du hattest Mark Robin, was halt einfach scheiße von ihm war, aber halt geil für die ZuschauerInnen, weil man halt gemerkt hat, das war echt. Der war so davon überzeugt, dass der die Produktion hops nehmen kann und da seine Freundin betrügen kann, ohne dass es wer mitbekommt. Und das war halt einfach diese Dreistigkeit. Das war halt geil. Das ist halt so noch nie passiert und wird wahrscheinlich so auch nicht mehr passieren, weil danach kamen dann halt Alex und Christina. Alex, bei dem man wusste, der nimmt die Show, um einen Grund zu haben, um mit Christina Schluss zu machen. Dass er sich jetzt wirklich dabei verliebt, war wahrscheinlich ein Versehen, aber war in dem Sinne auch noch was Neues und unterhaltsam.
Plus noch Gigi, plus noch Sandra und Tommy, das war schon eine krasse Staffel.
Eben, ne? das war eine gute Staffel, weil du halt auch noch diese anderen Storys hattest. Du hattest nicht nur drei farblose Storys und einen, es ist ja meistens ein Mann, der es komplett übertreibt, sondern da waren irgendwie alle Storys noch einigermaßen interessant. Und dann, hey, dann wird's schon dünn. Dann hattest du schon Nico Legert, der halt auch so kalkuliert daran gegangen ist.
Das, was einfach und, ganz klar eine Kopie von Mark Robin sein sollte.
Ja.
So, mit Ansage einfach, genau diese Art von Popularität wollte er halt auch haben. Und dann war das sehr berechenbar, wie er das gemacht hat. Und ja, die Temptation VIP-Staffel da mit den ganzen Bachelor in Paradise-Leuten, das war einfach egal irgendwie. Da war halt Kader noch so random dabei. Mal wieder so als Versuch, dass man so ein altes, also so ein älteres Publikum, oder was heißt so ein älteres Publikum, aber zumindest so eine ältere, so ein älteres Couple einfach noch da drin hat, was ich auch einen ganz guten Versuch fand, weil wir hatten ja das eigentlich vor ein paar Staffeln, so dass da viel mehr in Sachen Alter gemischt auch war, mit Julia Siegel und auch mit Willi Herren damals noch und so. Mhm. Das war ja auch eigentlich eine lustige Staffel damals. Mhm. Das hat man ja auch irgendwann so aufgegeben dafür, dass alle im selben Alter sein sollten. Ja, und jetzt diese neue Staffel ist in Ordnung, aber man hat nicht das Gefühl, dass irgendwas gerade noch Neues passieren kann. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon alles innerhalb von kürzester Zeit gesehen und man bräuchte, glaube ich, einfach mal eine längere Pause wieder, dass es nicht alles so schon sehr gelernt wirkt, was man da immer sieht.
Ja, du hast halt gerade bei der, also ich mochte die VIP-Staffel, glaube ich, sogar noch lieber als die Staffel jetzt nicht wegen Umut, sondern eher wegen, weil zum Beispiel diese Denise und Lorik-Geschichte halt irgendwie so unvorhersehbar war, weil man halt dachte, da passiert nichts und auf einmal hat sie dann am Ende Schluss gemacht und man dachte sich, hä, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und jetzt hast du halt diesen Versuch mit Mo, das gab's ja, glaube ich, so auch noch nie, das ist tatsächlich eine Ex-Affäre von ihm mit die trifft er dort in der Villa, wobei doch bei Aurelio hatte man das damals auch schon. Und dass dann da noch, also doch lame, und dass man dann noch diese wirre Geschichte hat mit, hat angeblich mal fremd geknutscht, aber kann sich nicht erinnern, also ist es nicht passiert. Und dass die Nastasia dann eben behauptet, sie hätte auch was mit ihm während der Beziehung mit Vivian gehabt. Aber das ist irgendwie trotzdem, hat man auch das Gefühl, man hätte das irgendwie alles so schon mal gesehen, auch wenn man es in der Form noch nicht gesehen hat. Und natürlich hat man dann auch bei der Normalo-Staffel in Anführungszeichen, hat man halt auch immer diesen Verdacht, na, wer von denen möchte denn wohl im Trash-TV-Business Fuß fassen und wird deswegen jetzt hier ordentlich übertreiben, dass man da schon von vornherein rangeht mit so einer Skepsis und denen das irgendwie alles nicht so abkaufen kann. Also da wäre ich auch durchaus dafür, vielleicht mal Konzept neu denken, mal Pause machen, irgendwas. Aber gerade, ich muss sagen, ich habe mehr Spaß mit Make Love Fake Love gerade als mit Temptation Island.
Und das will was heißen.
Ja.
Ja, also ich denke auch, da wäre mal eine längere Pause wäre mal gut, aber du musst das halt dann auch wieder ersetzen im Programm. Love Fool oder sowas, einfach nochmal Dosis erhöhen. Hätte ich jetzt gerade nichts dagegen oder so. Mal schauen. Die werden schon wissen, was sie da tun. Also, das war eigentlich die Folge, denn News haben wir keine. Wir hatten die letzten Wochen natürlich genug mit Raab, mit ESC, bla bla bla, Elton. Da haben wir diese Woche nichts. Deswegen sage ich einfach nur noch, dass man natürlich Jana folgen kann unter @pittykrack auf allen möglichen Plattformen. Schaut einfach in die Shownotes. Genauso findet ihr dort natürlich meine Links, wo ihr mir folgen könnt. Ihr könnt bei Instagram vorbeischauen unter @fernsehenfüralle und uns gerne 5 Sterne hinterlassen und einen netten Kommentar gerne auch. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an Jana.
Sehr gerne.
Nächste Woche dann natürlich weiterhin alles zum Kampf der Reality Stars und was das Herz sonst noch so begehrt, prominent getrennt. Vielleicht klebt einem wieder jemand eine und dann sind wir hier wieder da. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal zum Scharfrichter.